Elia. Er ist eines nicht, nämlich ein Fähnchen im Wind. Elia ist niemand, der sich so leicht umpusten lässt. Er ist keiner, der sich aus der Ruhe bringen lässt, sondern er ist jemand, der absolut cool ist. Elia ist ein Krieger Gottes. Und wer das geschafft hat, was der Elia geschafft hat, der kann alles schaffen. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet in Israel. Warum? Weil der Elia das prophezeit hat. Und wer war schuld daran? Laut Isabel und ihrem Mann Ahab natürlich Elia. Er war der Staatsfeind Nummer 1. Er war gejagt. Aber das hat dem Elia scheinbar gar nicht so viel ausgemacht. Es war eine gefestigte Persönlichkeit. So jemand wie den Elia pustet nicht so schnell um. Und dann ist es doch passiert. Es war eine kleine Nachricht, die hat es schon in sich gehabt, diese Nachricht von der Isabel, und die hat ihn umgepustet. Da stand drin, so nach dem Motto, liebe Elia. Und es ist jetzt eine Schwurformel, eine orientalische Schwurformel. Mir geschiehe dies und das. Wenn du morgen nicht genauso mausetot bist, wie alle meine Propheten, die du getötet hast oder töten hast lassen. Und in dem Moment, als Elia das hört, zieht es ihn den Boden unter den Füßen weg. Auf einmal klappt dieser Prophet, wo man denkt, den haut überhaupt gar nichts um, auf einmal haut es den um wie so eine Pappfigur. Ja, wie so eine Standfigur, und dann kommt so ein Windhauch und dann pustet es den einfach nach hinten um. Elia war auf einmal am Boden zerstört. Auf einmal konnte der nicht mehr. Und wenn jemand wie der Elia sich dann bedroht fühlt, wisst ihr, was mit ihm passiert? Der pustet sich auf wie so ein Luftballon mit Angst. Auf einmal füllt ihn die Angst aus. Und was macht man, wenn man Angst hat? Entweder kämpft man oder man rennt davon, Flucht. Und das macht Elia. Er rennt einfach. Er läuft und läuft und läuft in all seiner Angst und so weit er laufen kann. Und irgendwann, er hat seinen Diener noch mit dabei gehabt, und dem sagt er irgendwann, komm, bleib hier, ich brauch dich nicht. Ich will alleine sein. Und er läuft in die Wüste und irgendwann bricht er zusammen und legt sich unter so einen Ginsterstrauch und schläft. Er wünscht sich einfach nur den Tod. Er will nicht mehr. Es ist interessant, auch in unserem Leben ist es so, dass alles gut sein kann und in Ordnung, und dann passiert nur eine Kleinigkeit, wo man denkt, es ist nicht der Rede wert, und ich haut's einfach um. Habe ich die Woche auch erlebt. War ich ziemlich stark bei all dem, was die Woche so war, und ich weiß gar nicht, wann war es. Am Mittwoch war ich noch beim Arzt mit den Kindern in Erlangen, hatten wir schon länger einen Termin. Und beim Zurückfahren haben wir noch bei einer Freundin eine Torte abgeholt. Und mein Sohn hat dieses Tortending da, diese, wie sagt man, Tortenhaube in der Hand gehabt und hat es nach draußen getragen. Und in dem Moment stolpert er. Und dieses ganze Tortending fliegt auf den Kopf. Und es war eine sehr schöne Torte mit so kleinen Füßchen drauf verziert. Also, und die liegt auf einmal auf dem Boden. Und in dem Moment habe ich gemerkt, jetzt knickt was bei mir. Jetzt pustet es mich einfach um. Jetzt kann ich nicht mehr. Und der Elia hat es auch erlebt, aber in einem viel größeren Ausmaß, weil es ging ja nicht bloß um die Torte, die jetzt nicht mehr so schön ist, sondern es ging ja tatsächlich um sein Leben. Elia war absolut am Ende. Und er sagte, ich wünsche mir den Tod, Herr, ich gebe dir meine Seele oder nimm sie bitte von mir, weil ich brauche sie nicht mehr. Mir steht's hier. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe genug, mir reicht's. Und dann sagt er noch, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia ist nämlich enttäuscht. Maßlos enttäuscht. Enttäuschung heißt, ich habe was geglaubt, ich habe gedacht, so und so und so ist es. Und erlebe aber jetzt, es ist ganz anders. Ich bin getäuscht worden, mich hat jemand getäuscht. Elia ist enttäuscht über dreierlei. Das eine ist die Situation, er ist enttäuscht über sich selbst und über Gott. Warum über die Situation? Elia hat allen Mut zusammengenommen und diesen ganzen Baalskult herausgefordert auf dem Karmel, ging es das letzte Mal drum. Und da ging es darum, welcher Gott ist der echte Gott und welcher Gott schickt Feuer vom Himmel und nimmt das Opfer an. Und an diesem Karmel hat sich's ein für alle Mal entschieden, nämlich dass Jahwe der Bessere, der Stärkere ist. Der hat Feuer vom Himmel geschickt und das konnte jeder sehen. Also jeder konnte sehen, wer der echte Gott ist. Also es war überhaupt kein Zweifel mehr dran. Wer jetzt noch zweifelt, der hat irgendwie eins an der Klatsche. Und es war dann auch so, ja, das Volk war hin und weg. Jahwe ist jetzt wieder unser Gott. Baal, das ist scheinbar nicht so das Wahre. Und dann kriegt Elia mit, dass diese Isabel kommt. Und wisst ihr, was die macht? Sie twittert. Sie zwitschert. Sie sagt, ach, das war alles gar nicht so. Fake News. Und auf einmal stellt sie das, was am Karmel für alle sichtbar passiert ist, in Frage. Und das Volk fängt schon an, wieder zurückzukippen und diese Fruchtbarkeitsgötter da gut zu finden. Und Elia sagt, das kann nicht wahr sein. Dafür nehme ich meinen ganzen Mut zusammen, dafür kämpfe ich. Elia ist aber auch enttäuscht über sich. Er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia hat sich scheinbar gedacht, ich will was Großes leisten. Ich will das schaffen, dass das Volk sich ihrem Gott wieder zuwendet. Also die sollen wieder zurückkommen. Und Elia hat gedacht, ich kann das natürlich mit Gottes Hilfe, aber ich schaffe das. Und er hat sich unheimlich hohe Anforderungen gestellt und merkt jetzt, an seiner eigenen hohen Messlatte muss er scheitern. Das ist oft ein Grund für unsere Müdigkeit, für unser Ausgebranntsein, dass wir viel zu hohe Erwartungen haben an uns. Und merken, ich bin doch nicht besser. Und Elia ist auch enttäuscht von Gott. Für den Gott hat er sich leidenschaftlich eingesetzt. Und wo ist er jetzt? Und Elia merkt, ich stehe jetzt hier wie der letzte Mohikaner, einsam und niemand ist mehr auf meiner Seite. Und man trachtet mir auch noch nach dem Leben. Also Elia ist wirklich am Boden zerstört, enttäuscht. So der Sommer ist ja immer so ein Einschnitt, man hat viel erlebt, man hat viel gekämpft, man hat sich eingesetzt. Und jetzt hängt man mal kurz durch. Der Sommer ist so ein Einschnitt, wo ich mal sehen kann, wofür habe ich mich leidenschaftlich eingesetzt. Und wo bin ich vielleicht jetzt auch enttäuscht? Da ist eine Enttäuschung in mir drin und ich verstehe es nicht. Was machen wir jetzt mit diesem Elia, mit diesem Propheten? Wie kriegen wir den jetzt wieder aufgepäppelt? Was braucht er? Schafft Gott das, ihm wieder neue Kraft zu geben? Und wie macht er das? Und das ist das Spannende in diesem Text in 1. Könige 19. Ich würde euch den Text gerne vorlesen, aber er ist leider zu lang. Deswegen erzähle ich euch das. Der Elia, der ist also an diesem Ginsterstrauch und dann irgendwann merkt er, wie ihn jemand berührt. Ein Engel des Herrn berührt ihn so an der Schulter oder auf dem Rücken. Und Elia merkt, da ist jemand. Ich bin nicht alleine. Da ist jemand an meiner Seite, der größer ist als ich. Und dann sagt eine Stimme zu ihm, steh auf und iss. Und Elia steht auf und sieht dann, da ist Fladenbrot. Und jetzt kein so ein altes, lätschiges, ihr kennt das, wenn man es aus dem Supermarkt kauft, sondern frisches. Ja, vom Dönerladen, ganz frisches. Das duftet noch, das kommt noch frisch aus dem Ofen. Und dann noch ein Wasser, ein frisches, kühles Wasser. Genau das, was Elia braucht. Und er isst es, er stopft es in sich rein und danach schläft er wieder. Wisst ihr, wie müde der ist? Ja, das ist die Müdigkeit des Ausgebrannten. Da schläfst du und wirst nicht fit, du bleibst müde. und er schläft. Und wieder ein Engel des Herrn, der ihn berührt und er sagt, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia steht auf, wieder frisch gebackenes Fladenbrot, da muss irgendwo ein Ofen sein, und wieder frisches Wasser und er nimmt es zu sich und dann läuft er. Gott hat ihm nicht gesagt, wohin, er läuft einfach auf eigene Faust. Er läuft Richtung Sinai. Horeb, der Berg. Wir wissen nicht, warum er dahin läuft. Vielleicht wollte er einfach Gott nahe sein und hat sich gedacht, wo anders bin ich Gott nahe als an diesem Berg, wo der Bund geschlossen worden ist zwischen Gott und dem Volk, wo das Volk Gott nochmal so ganz intensiv erlebt hat. Und er läuft 40 Tage und 40 Nächte, ich hoffe, er hat ausreichend Pausen eingelegt, aber er hat so viel Energie wieder, um dorthin zu laufen. Dort am Horeb sucht er sich eine Höhle, in die legt er sich und zieht sich zurück. Das ist ein schönes Bild, denn wenn ich ausgebrannt bin oder niedergeschlagen oder irgendwie am Boden, dann suche ich mir eine Höhle. Dann ziehe ich mich zurück, dann brauche ich einen Schutzraum, dann igel ich mich ein, ganz normal. Und in dieser Höhle schläft er. Und jetzt begegnet ihm Gott. Endlich will man meinen in der Geschichte, dass Gott jetzt endlich mal mit ihm redet. Dass Gott ihm jetzt mal erklärt, was da eigentlich los ist mit ihm. Dass Gott ihn fragt, wie konntest du überhaupt so weit kommen? Wo hast du dich selber überfordert? Wo hast du falsche Vorstellungen? Wo hast du mir zu wenig vertraut? So dieses Gespräch, wo man mal alles aufarbeitet, was war gut, was war schlecht. Ja, ist ja wichtig, um so Therapiesitzungen, dass man wieder neu auf die richtige Spur kommt. Und das Interessante ist, Gott spricht nicht mit ihm mit Therapie. Therapie kann sehr hilfreich sein, gell? Ich bin absoluter Fan davon. Aber in dieser Situation hat Gott es nicht gemacht. Gott hat ihm eine Frage gestellt. Einfach nur eine Frage. Und diese Frage ist genial. Wisst ihr, was ich gefragt hätte? Ich hätte gefragt, und wie geht's dir? Elia, wie geht's dir? Und die Frage, wie geht's dir? Das ist so eine Frage, wo dann jemand in sich reinleuchtet und so guckt, was ist da alles? Und dann in dem ganzen Gefühlen drin rumwühlt. Und es ist eigentlich eine ganz schlechte Frage, wenn jemand trauert, wenn jemand am Boden ist, wenn jemand ausgebrannt ist, wie geht es dir? Weil dann rührt er in all dieser Verzweiflung rum und danach ist er fertiger als jemals zuvor. Gott stellt eine ganz andere Frage. Gott holt ihn in die Gegenwart. Gott fragt ihn, was machst du hier? Was machst du hier? Hier! Gott holt ihn an den Ort in die Höhle. Was machst du hier in der Höhle? Und das ist eine große Frage, da steckt mit drin, wo kommst du her? Wie bist du hierher gekommen? Warum bist du hier? Und wohin willst du? Was erwartest du? Was machst du hier? Letztendlich die Frage nach, beschreibe mal den Standpunkt. Wo stehst denn du eigentlich? Wo stehst du, Elia? Und auf diese Frage antwortet Elia. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Elia sagt, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Ich habe mich eingesetzt, da komme ich her. Also von dieser Leidenschaft, die ich da reingelegt habe. Denn, Problemanzeige, die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Das ist nun mal Fakt. Deine Altäre haben sie zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und jetzt sage ich dir, wo ich stehe. Ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Elia hat recht mit seinem Standpunkt. Da ist viel Wahrheit dran. Das stimmt. Er steht wirklich jetzt ziemlich alleine da. Und das ist wirklich alles einfach mies. Und Gott könnte ihm jetzt sagen, Elia, das stimmt aber nicht. Du hast nicht recht. Ich rücke jetzt deinen Kopf mal so ein bisschen zurecht. Aber Gott lässt es stehen, seine Wahrheit lässt er stehen, seinen Teil der Wahrheit. Und wir sehen ja oft nur immer so einen Ausschnitt, so einen kleinen Ausschnitt der Wahrheit, aber wir sehen nicht die große Wahrheit. Wäre ja eine Möglichkeit, dass Gott ihm die jetzt erklärt, macht Gott auch nicht. Gott lässt es einfach so stehen. Gott fragt, wo stehst du? Und dann holt Gott ihn in seine Gegenwart. Oder vielleicht anders, Gott stellt sich einfach nur neben ihn. Gott sagt zu Elia, tritt heraus aus deiner Höhle. Vielleicht eine Botschaft. Vielleicht will Gott dir das auch sagen, in all der Enttäuschung, in der Höhle, in der du sitzt. Hey, komm raus. Komm raus aus deiner Höhle. Du hast dich zurückgezogen, du hast dich eingeigelt. Du hast einen Standpunkt da gefunden, aber komm raus. Komm raus aus dem Gefängnis, das du dir selber geschaffen hast. Komm raus aus diesem, mich braucht doch niemand, mich sieht doch niemand, Gott sieht mich auch, hören tut er mich erst recht nicht. Komm raus aus dieser Verletzung, aus dem, geht alle weg von mir, ich brauche euch nicht. Komm raus. Und damit beginnt so eine Veränderung beim Elia. Elia kommt übrigens nicht raus. Er bleibt in der Höhle. Er ist bockig. Und dann hört Elia etwas, was man nicht überhören kann. Außen bei der Höhle fängt auf einmal ein Wind an, ein ganz starker Wind. Der wird immer stärker, ein richtiger Sturm, ein richtiger Orkan. Und es zieht dann um den Berg und es ist ein Riesenkrach. Und es ist ein Sturm, der die Felsen spaltet und zerschmettert. Also so einen Sturm möchte ich nicht erleben. Elia kriegt das ja alles mit in der Höhle. Es dröhnt ja alles. Es ist ja ein Riesenkrach. Und so hat sich Elia das immer vorgestellt, dass Gott kommt, auch manchmal mit so einem Riesenkrach und riesig aufbrausend. Und Elia spürt und merkt, das ist nicht Gott. Gott ist nicht in diesem Wind. Und dann kommt ein Erdbeben und die Höhle, die erzittert und Elia guckt so nach oben und dann bröselt schon die ersten Steine und er denkt, hoffentlich überlebe ich das und es wackelt und dröhnt und ja, das hätte sich der Elia so oft gewünscht, dass Gott kommt und das Volk schüttelt wie mit so einem Erdbeben und sagt, komm zur Vernunft. Und dann spürt Elia und merkt, nee, Gott ist nicht in diesem Erdbeben. Und dann kommt ein Feuer vom Himmel und Elia sieht, wie so die Höhle wieder so ein Licht reinkommt und es wird ganz schön heiß da drinnen, Feuer, Regen draußen und Elia denkt sich, ja, so wie am Karmel, da hat Gott auch Feuer geschickt. Aber Elia spürt, Gott ist nicht in dem Feuer. Und dann ist alles vorbei, der Feuer ist weg, Wind ist weg und er merkt, das ganze Unwetter da draußen lässt wieder nach und er hört nur noch so ein leichtes Säuseln, so einen leichten Wind, ja, es ist überstanden, Gott ist vorübergegangen und jetzt merkt Elia, jetzt ist Gott da. Da, wo man denkt, es wäre schon alles vorbei, jetzt ist Gott da. Und dann zieht Elia den Mantel übers Gesicht und stellt sich außen, so wie Gott es gesagt hat, an die Höhle und spürt und nimmt Gottes Gegenwart wahr. Und dann fragt Gott ihn zum zweiten Mal. Und es ist wieder die gleiche Frage. Elia, was machst du hier? Was tust du hier? Was ist dein Standpunkt? Und Elia antwortet, ich lese es euch nochmal vor, ich habe es vorhin schon vorgelesen, es ist wieder der gleiche Text. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, sie haben deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also er hat eine Gottesbegegnung. Wir können meinen, jetzt hat Elia einen anderen Standpunkt. Nein, er hat immer noch genau den gleichen Standpunkt. Wie schön, dass Gott das aushält, dass unser Standpunkt oft so festgefahren ist. Dass es sich so wenig ändert, unsere Sichtweise, unsere Perspektive. Wie schön, dass Gott das einfach stehen lässt und aushält und mich so nimmt, wie ich bin. Und dann sagt Gott zu Elia, geh, mach dich wieder auf den Weg. Es geht weiter. Jetzt bist du aus deiner Höhle rausgekommen. Jetzt bist du mir begegnet. Du hast zwar einen festen Standpunkt, aber jetzt geh mal weiter. Und dann gibt er dem Elia einen Auftrag. Jetzt gehst du nach Syrien, da salbst du den Hasael zum König, dann gehst du nach Israel, suchst den Jehu, den salbst du den von König, König von Israel und dann suchst du dir noch den Elisa, den salbst du als Nachfolger. Ja, es ist Zeit, langsam in Ruhestand zu gehen. Elisa wird dein Nachfolger. Und als Elia gerade schon wieder losgehen wollte, sagt Gott noch, also übrigens, eine Sache haben wir noch vergessen, du bist nicht der Einzige. 7000 Menschen will ich übrig lassen, die den Baal nicht geküsst haben und die vor ihm nicht gekniet haben. Nur so übrigens, du bist nicht der Einzige, 7000 werden es sein. Also gute Reise. Und Elia geht los. Das ist die Geschichte. Elia geht los, er hat sich vielleicht nicht groß verändert. Sein Standpunkt ist immer noch der gleiche. Und doch hat sich in ihm ganz schön viel verändert. Und doch ist er nicht mehr der gleiche. Er ist kleiner geworden. Elia ist geschrumpft. Seine Ansprüche an sich sind nochmal zurechtgerückt worden. Seine Enttäuschung hat ihm gezeigt, dass er ein bisschen weniger von sich erwarten darf. Sein Glaube ist etwas mehr gewachsen. Und er hat begriffen, Gott ist manchmal nicht in dem Tosenden, sondern danach. Wenn man denkt, es ist alles schon vorbei. Dann, wenn ich innerlich durchhänge. Dann, wenn ich nicht mehr kann. Und diese eine Frage, die nimmt Elia auch mit. Wo stehst du? Was machst du hier? Und jetzt ist Sommerzeit, ich habe schon erwähnt, das ist so eine Zeit, so eine Zäsur, so ein Einschnitt im Leben. Und vielleicht kann das so eine, ich bin jetzt kein Lehrer, ich mag euch keine Hausaufgaben mitgeben, aber vielleicht kann das so ein Gedanke für euch sein, diese Frage nimmt ihr mal mit, die Gott euch stellt und sagt, was machst du hier? Wie bist du hierher gekommen, wo du stehst? Wo stehst du eigentlich? Und wo willst du eigentlich hin? Das ist eine saugute Frage. Und es ist eine Frage, die uns Gott wieder neu nahe bringen kann. Und vielleicht hat Gott ja auch für dich wieder einen neuen Auftrag. Dass er sagt, geh wieder weiter, ich habe was Neues für dich. Bleib nicht in der Enttäuschung hängen und erst recht nicht in deiner Höhle, komm raus. Was machst du hier? Vielleicht habt ihr Zeit, das mit dem Ehepartner zu besprechen. Das werden sehr intensive und ehrliche Gespräche. Vielleicht setzt du dich hin mit Stift und Zettel. Was machst du hier? Wie bist du hierher gekommen? Warum bist du da, wo du bist? Und wohin? Amen.